Heute Nacht wird es erwachen. Das geheimnisvolle Volk, das im Verborgenen mitten unter uns lebt. Und nach der Macht giert.
Wir sollten die Menschheit beherrschen.
Es respektiert keine Grenzen.
Die Welt gehört uns, nicht den Menschen.
Es kennt keine Angst. Es fürchtet nur einen.
Heute ist einer unterwegs, der gefährlicher ist als die Vampire.
Und wer ist das?
Das bin ich.
Da draußen herrscht Krieg. Blade und ich töten sie, wo immer wir sie finden.
Halb Mensch, halb Unsterblicher.
Ich weiß alles über dich, Daywalker.
Er hat die Vorteile beider Welten.
Alle unsere Stärken, ohne unsere Schwächen.
Und wenn der Welt der Lebenden das Ende droht, kann nur er allein das Blatt wenden.
Ich sehe dir nicht mehr als einen weiteren toten Vampir.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ein Wiederholungstäter. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr, sehr darüber, dass Franz Köhle bei mir zu Gast ist. Hallo Franz.
Hallo Patrick, ich freue mich auch. Heute sprechen wir über einen Film, den alle kennen. Beim letzten Mal haben wir über einen Film gesprochen, den vermutlich niemand kannte oder kaum jemand.
Ja, fast niemand kannte. Und ich habe auch des Öfteren gelesen, ich kenne den Film zwar nicht, aber nach eurem Gespräch habe ich auch ganz wenig Lust, mir den anzugucken. Und nicht, weil wir den Film gebasht haben oder weil unser Gespräch so uninteressant war, sondern weil das wirklich, also inhaltlich einfach harter Stoff war.
Auf der Thematik, ja. Kann ich nachvollziehen.
Natural Enemies sei nochmal dazu gesagt, das ist der Film, um den es sich handelt und gerne nachgucken oder nachhören, eins von beiden oder beides und danke an dieser Stelle auch nochmal für das wirklich positive, sehr empathische Feedback, das wir zu dieser Folge bekommen haben. Mich hat das auch teilweise etwas angefasst und ich denke über einiges nach, ja. Ja.
Worüber sprechen wir heute?
Über einen etwas leichteren Stoff.
Heute habe ich was Leichtes im Gepäck, genau.
Wir reden über einen Vampirfilm. Mit zwei großen Vampiren der filmischen Neuzeit, nämlich Wesley Snipes als Blade und Udo Kier als Vampir-Manager, Obermufti, dessen Namen ich gerne vergesse. Draconicus, Sardonicus?
Dragonetti. Sehr subtil. Ja. Ich muss es aber auch im Vorfeld nochmal nachschauen.
Ich war auch wirklich so ein bisschen neben der Spur, als ich den Film sah. Ich glaube, es hat bis kurz vor dem Ableben, bis kurz vor dem Ableben von Udo Kiers Figur gebraucht, bis ich gerafft habe. Ach stimmt, der war ja schon mal Dracula bei hier Andy Warhols Dracula.
Ja, aber das finde ich eben auch ganz schön, weil Blade eben nicht dieser postmoderne Zwinker-Zwonker-Film ist, der einem das aufs Butterbrot schmiert, dass Udo Kier schon mal den Dracula gespielt hat.
Ja.
Ist mir ganz positiv aufgefallen.
Fand ich auch sehr gut, fast schon überraschend, wie beiläufig seine Figur so aus der Handlung geschrieben oder gemordet wird vom Sonnenlicht. Aber dazu gleich.
Aber ein absolutes Highlight, oder? Um da gleich total eine meiner Lieblingsszenen vorwegzunehmen.
Du hast mir bereits im Vorfeld geschrieben, du hast stark positive Gefühle zu diesem Film. Der war für dich sehr prägend in deiner filmischen Prägung. So.
Ja, tatsächlich. Also ich muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 1985, war also 13, als Blade veröffentlicht wurde. Und was damals ein Riesenthema war, war natürlich Musikfernsehen, MTV, Viva. Da liefen die Trailer oder Spots für den Film am laufenden Band. Und ansonsten hatte ich alle Informationen im Wesentlichen aus zwei Magazinen, die TV-Spielfilm und die Cinema. Mhm. Und da wurde der Film natürlich auch besprochen und da wurde alles erwähnt, was ich damals heiß fand. Also MTV-Ästhetik, blutig, erbarmungslos. Da gab es ja immer so diese Phrasen, kinetisches Musikvideo, so alles hat mich angesprochen. Ich war so mit 13, ich stand in den Startlöchern, um diesen Film zu sehen, aber daraus wurde natürlich nichts, zumindest nicht im Kino. Ja. Wo man sich dann manchmal einschleichen konnte. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und manchmal konnte man die Erzeuger überreden, dass sie einem ein Kinoticket kaufen und man ist dann quasi in den Saal gehuscht, wurde da manchmal auch rausgeworfen, weil die Kinomitarbeiter mit der Taschenlampe während des Films durch die Reihen liefen, um die ganzen Minderjährigen rauszuwerfen. Aber bei dem Film keine Chance. Deshalb musste ich ihn ein Jahr später nachholen auf Video.
Aber auch nicht ganz cool, ne? Da warst du 14, also
Da war ich
das geht ja
14,
gar
hatte
nicht.
einen sehr liberalen Onkel, der sich bei mir beliebt machen wollte und sich angeboten hat, mir alles auszuleihen, was ich denn haben möchte. Und so bin ich dann, glaube ich, rausgegangen mit, ja, natürlich dem Terminator, ungekürzt, Blade und was weiß ich. Und die wurden dann alle an dem Abend eingeworfen. Und der Film hat mich am meisten beeindruckt,
Sehr
tatsächlich.
schön. Ich habe mich nicht so viel getraut. Also ehrlich gesagt, zu einer Kinokasse zu. Warst du überhaupt so weit, dass du zu einem Kino deiner Wahl gegangen bist und gesagt hast, ich versuch's mal, oder ist es gar nicht dazu gekommen?
Ich habe in dem Jahr tatsächlich den schmalen Grat gesehen. Und da bin ich tatsächlich so einfach durchgehuscht, indem ich die Karte eines Zeichentrickfilms gelöst habe und dann einfach in den anderen Saal reingelaufen bin. Hat mich aber auch nicht weitergebracht, weil ich während des Films dann rausgeworfen wurde. Der Kinovorführer war dann offensichtlich recht aufmerksam und hat gesehen, ach, entweder hat sich da ein Kind eingeschlichen oder ich sehe Gespenster, und dann ging es auch direkt wieder raus.
Aber ich glaube, das ist für so Film-Nerds wie uns, das sind schon so prägende Momente des Lebens. Ich kann mich nämlich auch sehr, sehr spezifisch noch an die Filme erinnern und an die Momente, an die ich zum ersten Mal in einen Film reingerutscht bin, der nicht für meine Altersklasse geeignet war. Und das war mein erster ab 16 Film im Alter von unter 16 Jahren war Falling Down. Da war ich 13.
Das ist ja auch harter Tobak,
Da
ja.
war ich sehr glücklich reingekommen zu sein. Und mein erster ab 18 Film, noch dazu in so einem ganz, also in einem wunderbaren, ich wollte sagen schäbigen, aber eigentlich sehr herzerwärmenden Raucherkino, wo ich dann Kirschcola getrunken habe und so, war Alarmstufe Rot 2. Das war 95 und da war ich 16.
Das ist ja auch
War ich
nicht die
sehr, sehr glücklich
schlechteste
darüber.
Wahl, ja.
Nee, das
Dass
war ein guter
Steven Seagal
Nachmittag.
noch ein guter war,
Ja,
halbwegs.
es war eine Nachmittagsvorstellung werktags und ich glaube, sie waren froh, einfach überhaupt Tickets zu verkaufen für diese Vorstellung, weil den wollte zu diesem Zeitpunkt keiner sehen. Also der Saal war auch leer, fast leer.
Ah, okay. Ja, bei uns wurden diese Jugendschutzverbote dann tatsächlich doch eher geahndet. Aber denen ging es damals wirtschaftlich noch zu gut, glaube ich. Ja.
Ich könnte sogar das Kino nennen, wenn mir dessen Name noch einfallen würde, aber das gibt es auch schon lange, lange,
Lieber
lange
nicht,
nicht
das ist
mehr.
jetzt justiziabel hier.
Ja, es wurde dann in späteren Jahren Porno-Kino und ich glaube vor 10,
Oh.
15 Jahren hat es zugemacht, ja.
Ja.
In meiner alten
Sehr
Heimat
schade.
Würzburg. So, zurück zu Blade. 1998, du warst 13, konntest den Film nicht sehen, hast 99 gesehen und das ist ja just das Jahr, in dem ich den auch gesehen habe, denn ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern auf Home Video bzw. auf DVD. So.
Und wie war der Eindruck?
Der war ganz gut. Ich war allerdings, glaube ich, natürlich in einer anderen Phase meiner persönlichen Entwicklung, eher so in der Phase zorniger junger Mann, Nase rümpfend über kulturelle Niederung und dachte mir, ja, pf, komm, das ist irgendwie unter meinem Niveau. Ich will jetzt hier die ganzen Autorenfilmer kennenlernen. Das war zu Beginn meines Studiums und ich bin dem, glaube ich, nicht mit der Wertschätzung begegnet, mit der ich ihm jetzt heute beim Wiedersehen begegnet bin, wo ich natürlich diese Art von Kino sehr viel mehr für das schätze, was es ist und nicht dafür verdamme, was es nicht ist. Aber damals mit 20 dachte ich so, pff, ja, okay, der olle Snipes. Ja. Aus dem wird nichts mehr.
Wobei ich das ja auch spannend finde. Wir hatten uns im Vorgespräch ja auch schon kurz ausgetauscht, dass es ja irgendwie auch ein Film ist, der popkulturell irgendwie relevant war, auch zum Erscheinungsdatum, aber irgendwie nie so in diesen kanonisierten, ja, zu den kanonisierten Filmen gehört hat. Also es ist nicht wie bei The Matrix, der sonst für mich auch in den Jahren irgendwie prägend war, der auch heute noch in jeder Bestenliste zu finden ist. Also Blade wurde damals, war mein Eindruck, auch schon als reiner Genrefilm wahrgenommen.
Ja, und natürlich befinden wir uns, lass mich nicht lügen, 2 Jahre vor dem ersten X-Men-Film. Wir befinden uns 4 Jahre vor dem ersten Spider-Man-Film. Das ist, ich meine, Blade, heute wirft man den, glaube ich, gerne so zusammen mit den frühen Vertretern der großen Comic-Book-Movies der frühen Nullerjahre. Aber für mich war er eben damals gefühlt eher so in einer Ecke mit Tank Girl, Super Mario Brothers und Spawn.
Ui.
Und das sind natürlich alles keine Filme, die sage ich mal so, ich würde die mal nicht als Kritikerlieblinge bezeichnen.
Ja, und Spawn ja tatsächlich auch von New Line Cinema produziert. Von daher, die hatten schon eigentlich einen Track Record an schlechten Comic-Verfilmungen. verfilmen, ja, muss man sagen.
Ja, ja. Ich habe Mario Brothers jetzt gerade reingeschmissen, war natürlich Quatsch, aber es war eher so ein Gefühl, weil es ist eine Videospieladaption, aber sagen wir mal, so Comicbuchverfilmungen waren vielleicht nur marginal mehr anerkannt unter Kinoliebhabern als jetzt Videospieladaption.
Ja, ich habe es auch tatsächlich extra nochmal nachgeschaut, weil für Marvel war es ja eine extrem schwierige Phase damals. Sie waren finanziell angeschlagen und haben die Rechte an der Figur Blade für $25.000 verhökert. Das ist ja gar nichts, wenn man sich überlegt, was das heute für ein riesen Juggernaut ist. Eigentlich unfassbar, wie angekratzt die damals waren.
Tja, solche Dinge passieren. Ich denke dieser Tage sehr häufig an den armen Typen, der bei Sony Pictures sitzt und gesagt hat, ja klar, treten wir alle Rechte an K-Pop-Demon Hunters an Netflix ab für ein paar Dollar. Weil da geht ja eh keiner rein und keiner wird die Songs singen und der Film wird sicher nach einer Woche wieder vergessen sein.
Das ist wahr, ja.
Solche Dinge passieren, wollte ich damit nur sagen. Und natürlich, ich meine, bevor jetzt Menschen schreien, was erzähle ich da für Quatsch? Natürlich gab es auch die Batman-Filme, das war mir schon klar. Aber das war eben auch schon wirklich die Joel Schumacher-Ära der Batman-Filme. Und die waren dann eben auch nicht mehr so anerkannt. Also kann mir keiner erzählen, dass jemand, also zumindest die meisten Leute aus Batman and Robin gingen, 97 war das, glaube ich, und sagten, wow, toll, bitte mehr davon. Das war schon so die Comicbook Filme, die ziehen keinen mehr ins Kinophase.
Ja, und ehrlicherweise, die gehörten ja auch zum DC-Universum und Marvel hatte ja nichts auf der Habenliste, außer dem Howard the Duck. Auch eher schwierig ist.
Oder die nicht ganz hochoffizielle und weit verbreitete Fantastic Four-Adaption, die produziert von Bernd Eichinger in den frühen 90ern, aber die haben ja auch nur drei Leute geguckt.
Ja. Okay, den Punisher gab es noch mit Lundgren, aber genau, sie hatten eigentlich keinen Track Record, was erfolgreiche Filme angeht. Und dann kam der und hat 130 Millionen weltweit eingespielt. Das ist ja schon eine Hausnummer. Gegen ein Budget von 45 Millionen habe ich mir auch nochmal angeschaut, so diese Budgetklasse, die es ja heute gar nicht mehr gibt. So diese Mid-Level-Budgets.
Ja, ja. War nicht so viel, auch für 98 nicht. Also ich sag mal, so ist jetzt auch nicht unbedingt wenig, aber für einen großen Studiofilm, und ich meine, heute so rückblickend vergisst man eben gerne, dass New Line Cinema eben kein Riesenstudio war vor der Herr der Ringe-Trilogie, ist das nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, der erste X-Men-Film kostete zwei Jahre später schon gleich das Doppelte.
Ja.
Und Wesley Snipes war wahrscheinlich auch nicht ganz günstig. Also man kann davon ausgehen, dass auch ein großer Teil des Budgets einfach in seinen Geldbeutel direkt gewandert ist. Ich spreche nur von Geldbeuteln, da hört man den Boomer raus.
Was sagen die jüngeren Semester? In dem Wallet.
Ja, ins Wallet.
Ins Wallet.
Wo auch immer hin. 98, ich weiß nicht, wie viel musst du über Blade noch sagen? In meiner Wahrnehmung, erzähl mir gleich mal, wie deine ist. Ist das ein Film, den eigentlich jeder kennt oder jeder Mensch meiner Generation und plus minus 10 Jahre eigentlich mindestens einmal gesehen hat und eine relativ definitive Meinung zu hat? Also ist das auch deine Wahrnehmung, wenn du so in deinem Bekanntenkreis blickst, in deine persönliche Filmbubble, oder ist es eher so ein Film, von dem die Menschen sagen, ach ja, kein Interesse, nie gesehen?
Aus meinem damaligen Freundeskreis, da habe ich natürlich jeden genötigt, ihn rauf und runter zu schauen. Darüber hinausschauend war ich überrascht. Er hat ja bei dem letzten Deadpool-Film, hat Blade einen Gastauftritt, da war ich dann noch überrascht, wie euphorisch der gefeiert wurde. Also es muss schon ein Resonanzboden da sein, aber für mich war der Film völlig in der Versenkung verschwunden. Und auch die Letterboxd-Rezension, die meisten sind nicht so euphorisch, wie ich es wohl bin.
Ja, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass, ähnlich wie es jetzt bei den neuen Star-Wars-Filmen, der Fall war, einfach so der dritte Teil der Euphorie, den gar ausgemacht hat. Also, dass Menschen sich an Blade Trinity erinnern oder eben nicht gerne erinnern oder erinnern wollen und denken, ach, das war doch totaler Käse, und das leider rückwirkend sehr negativ auf den Rest der Reihe abgefärbt hat.
Ja, aber ehrlicherweise auch dieser zweite Teil von Guillermo del Toro, weiß ich, war eine große Enttäuschung damals.
Ach, also, tatsächlich?
Ja.
Da würden die meisten Menschen widersprechen, nehme ich an.
Ja, ich glaube, weil man so unter dem Eindruck des Gesamtwerks von ihm steht, was natürlich sehr positiv ist, aber ihr habt ihn ja auch schon mal besprochen. Ich finde, der fällt auch sehr stark ab gegen den ersten Teil.
Interessant, ja. Ich bin kein Guillermo del Toro-Apologet. Also ich finde, gerade in den letzten 10, 50 Jahren hat er kaum noch irgendwas gemacht, was mich auch nur ansatzweise interessiert oder berührt. Aber ja, meine Erinnerung an den zweiten Blade ist tatsächlich relativ cool, relativ gut, positiv. Aber er ist natürlich nicht tonal, ästhetisch nicht so sehr, nicht wirklich mit diesem vergleichbar. Auch weil Blade da eben sehr in den Hintergrund tritt. Und hier ist er total front and center. Das hier ist ein wirklich reiner Wesley Snipes-Film.
Genau, es ist ein Wesley Snipes-Film.
Und das ist ja auch eine Entwicklung, dass Snipes-Figur immer mehr in den Hintergrund tritt, die sich dann leider mit dem dritten fortführt und ihm ja, den Todesstoß quasi serviert, bereitet.
Wie auch immer. Genau, und diese Franchisierung, so möchte ich es mal nennen, das ist ja eine Entwicklung, die David Goyer auch schon vorhergesehen hat. Er äußert in dem Audiokommentar oder in dem Making-of des ersten Films, dass er Angst hat, dass Blade irgendwann im Happy Meal dabei ist als Actionfigur. Und ich finde, der dritte Teil geht genau in diese Richtung. Es eben familienfreundlicher zu machen, anschlussfähiger, lustiger. Es gibt Sidekicks und all das. Also die Hardcore-Fans, zu denen ich mich jetzt auch mal zählen möchte, die waren damit nicht einverstanden.
Was ich schon damals sehr geschätzt habe, trotz meiner naserümpfenden Reaktion am ersten Blade Ende der 90er, war eben, dass er vergleichsweise hart war, im Vergleich zu dem, was man sonst so im US-Mainstream-Kino sah. Es war eine relativ blutleere Zeit und ich erinnere mich daran, dass eben in den Jahren zuvor, 96, 97, kamen die ersten beiden Scream-Filme raus und da gab es sehr, sehr viele Debatten darüber, dass im Grunde jede Gewaltspitze rausgekürzt werden musste. Also, dass man da so ein bisschen entspannter wurde seitens der MPAA, auch Filme mit einem R-Rating einfach ein bisschen mehr zeigen zu lassen, ein bisschen mehr wagen zu lassen. Das war erst eine Entwicklung, die so Anfang der Nullerjahre 2002, 2003 begann, als dann wieder so härtere Stoffe aus Hollywood kamen. Aber es war einfach eine relativ blutleere Zeit, sowieso könnte man sagen, in der Gesamtheit. Jetzt gibt es immer natürlich irgendwie Ausnahmen, die Regel bestätigen, aber schon eine saure Gurkenzeit fürs Horrorfilmgenre und auch nicht die beste Zeit für Comicbuchadaptionen. Und also, wenn ich da so drauf blicke, muss ich sagen, dann hätte damals für mich Blade da auch schon 99, als ihn zum ersten Mal positiver herausstechen müssen, weil er macht einiges, was nicht so konventionell oder erwartbar war zu dieser Zeit.
Und ich finde, das sieht man auch schon direkt beim Einstieg des Films. Ja. Es gibt ja diesen Prolog, die Geburt des Daywalkers. Und das fand ich schon sehr spannend. A, die Tonalität, genau wie du sagst, sehr grimmig, sehr ernst, sehr blutig. Diese Geburtsszene sieht auch nicht so aus, wie man es normalerweise aus Hollywood-Filmen so kennt. Und dann fand ich es auch einfach sehr mutig, dass die gesamte Origin-Story damit abgehakt wurde.
Ja.
Und ich meine, wenn ich es vergleiche jetzt mit Spider-Man, das ist ja eigentlich immer die erste Stunde, sieht man das normale Leben vor den Superkräften. Dann gibt es irgendwie ein einschneidendes Ereignis. Man wird irgendwie gebissen oder hat einen Unfall oder eine Mutation oder was weiß ich. Mhm. Und dann, ja, erprobt man langsam die neu gewonnenen Fähigkeiten, hat dann irgendwie einen moralischen Wendepunkt und Blade sagt, nee, brauchen wir alles nicht. Mhm. Wir machen hier einen Prolog, der dauert 1-2 Minuten und dann haben wir den Helden da und das fand ich halt schon sehr spannend, weil Blade war ja auch, niemand hatte ja den Comic gelesen, außer die Comic-Heads, zu denen ich mich auch nie gezählt habe. Also es ist ja nicht mal eine bekannte Comicfigur, wo man sagen könnte, hey, wir müssen den Zuschauer jetzt an die Hand nehmen und ihm zeigen, wie ist er denn so geworden, wie er jetzt ist. Das fand ich schon mal ganz, ganz spannend, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, Prolog, Ende. Und dann springt der Film ja direkt in die Gegenwart und das fand ich auch schon irre. Das weiß ich, dass mich das so als Jugendlicher auch komplett angefasst hat. Und man hat dann so eine kleine Mini-Story, weil der Einstieg in den Film erfolgt aus der Perspektive eines ganz normalen Menschen. Dieses ultraschmierigen Typen, der im Cabrio sitzt und neben ihm sitzt Tracy Lords und er will sie abschleppen und man merkt, ah, er ist wirklich, er freut sich auf eine heiße Nacht mit ihr und sie führt ihn in dieses Schlachthaus. Und obwohl dieser Typ so schmierig und irgendwie eklig ist, man weiß ja, es wird nicht gut enden für ihn. Und sie zieht ihn dann in diesen Schlachthof rein, dann sieht man ja für einen Bruchteil einer Sekunde sieht man schon, wie so Leichensäcke an ihm vorbeigefahren werden. Mhm. Etwas, was man auch beim ersten Mal sehen, glaube ich, gar nicht bemerkt, was richtig, da eigentlich passiert. Aber ich finde, das ist eine wunderbar gemachte Szene, diese Welt eigentlich durch die Augen von diesem, schmierigen Typen zu entdecken.
Tolle Szene. Ich habe den Film jetzt unglaublich lange nicht mehr gesehen und mich hat diese Sequenz auch wieder auf eine vollkommen falsche Fährte geführt, inklusive eben der prominenten Namensnennung von Tracy Lords in den Opening Credits, die sowieso ein bisschen merkwürdig sind, weil da werden auch teilweise irgendwie Second ADs und sowas genannt, also sehr, sehr ungewöhnlich, sehr, sehr voll, muss man sagen, wie so bei alten Hollywood-Filmen, wo es keinen Abspann gab und man einfach alle Leute, die an dem Film mitgearbeitet haben, in den Vorspann packen musste. Und da steht eben auch Tracy Lords Name so an fünfter oder sechster Stelle und sie ist ja auch mit einer der ersten Figuren, der ersten Personen, die man sieht. Und ich dachte, ach cool, was macht die nochmal in dem Film?
Aber sie macht gar nichts, außer die ersten fünf Minuten zu veredeln. Das stimmt auch. Sie hat trotzdem, glaube ich, einen wichtigen Auftritt, auch wenn es nur so kurz ist, weil diese Tonalität wird da schon mal gesetzt. Und es geht ja nahtlos so weiter. Also auch da, dann sind sie in diesem Club drin und man sieht einen Blowjob für ein paar Sekunden. Und das fand ich halt schon spannend. In so einem also da müsste ich jetzt lange überlegen, wann man sowas mal in einer Comic-Verfilmung sieht. So der Film ist schon edgy und signalisiert einem eigentlich von Anfang an, hey, liebe Kinder, das ist nichts für euch. Das fand ich schon ganz spannend.
Ja. Ich habe das auch so ein bisschen einfach als Statement der Filmemacher begriffen, dass man eben gesagt hat, okay, wir beginnen den Film jetzt nicht nur mit diesem Szenario der Blutdusche in diesem Untergrundclub, sondern eben auch mit Tracy Lords als quasi der Figur, der Schauspielerin, die uns in die Handlung reinbegleitet. Weil ich glaube, heute wirkt das nicht mehr so. Aber wenn man in den 90er den Namen Tracy Lords las, dann wusste man eben auch, was sie vorher gemacht hat und aus welcher Ecke das Business sie kommt. Und das war, genau, wie du schon sagst, gleich mal hier zu verstehen geben, das ist eben hier keine Kinderkacke, sondern wir meinen es ernst. Hier ist eine ehemalige Pornodarstellerin, berühmt-berüchtigt, und die ist hier eine Vampirin, die ja quasi diesen Mann da ins Verderben führt.
Und wenn ihr sie nicht erkennt wegen der roten Haare, dann sagen wir es euch nochmal, weil sie wird ja dann auch namentlich nochmal recht prominenter erwähnt. Weil den Eindruck hatte ich auch, sie steht da so weit vorne, damit man eben als Zuschauer so diese Verbindung herstellt.
Sehr schön. Wir gehen mal einen Schritt zurück, um hier so ein bisschen die Szene zu etablieren, beziehungsweise den Film für Menschen auch nochmal so die Rahmenbedingungen zu klären oder Blick auf Cast and Crew zu werfen und die Handlung für Menschen, die den Film vielleicht länger nicht geguckt haben. Ich habe gesagt, unsere Generation plus minus 10 Jahre hat den komplett verinnerlicht, glaube ich immer noch, ehrlich gesagt. Ich kenne auch viele Menschen, die komplett desinteressiert an Filmen sind, und selbst die wissen mehr oder weniger gut, was Blade war und wer da die Hauptrolle gespielt hat. Aber vielleicht hilft es ja doch nochmal hier auf den Cast zu gucken und die ansonsten am Film Beteiligten und auf die Handlung. Die UFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben, Yankee Doodle, und er oder sie schreibt, der ultimative Vampirjäger Blade hat die Kräfte eines Unsterblichen, die Seele eines Menschen und das Herz eines Helden. Das finde ich sehr schön, ehrlich gesagt.
Das ist sehr poetisch, ja. Und nicht so deskriptiv. Das ist ein toller Einstieg, ja.
Es ist seine Aufgabe, mit Hilfe seiner Stärken und seiner Waffen die menschliche Rasse vor der Auslöschung zu bewahren. Denn ihn wurde vom Anführer der blutdurstigen Vampire, Deacon Frost, der Krieg erklärt. Frost glaubt, durch einen lang vergessenen Fluch die Erde buchstäblich in die Hölle verwandeln zu können. Blade und sein Mentor Whistler haben alle Hände voll zu tun, um Frost bei seinem Vorhaben aufzuhalten. In den Hauptrollen Wesley Snipes, bereits mehrfach erwähnt, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, ein Name, über den ich gerne wiederholt stolpern werde, vielleicht auch heute Abend. aber nicht so schlimm wie, oder
N. Bushi, right?
N. Bushi?
Bushi? Ich hätte es auch so ausgesprochen, aber es heißt nichts.
Als Dr. Karen Jensen und ansonsten ja Udo Kier, Tracy Lords, wahrscheinlich so die Gesichter, die man noch am ehesten kennt. Und wer spielt Quinn? Donald Logue. Auch keiner, glaube ich, der eine riesige Filmkarriere noch hatte.
Zumindest der keiner, aber der toll mir ist in dieser Rolle.
Ja.
Ja, man hätte es ihm gewünscht.
Er ist wirklich sehr gut. Und hinter der Kamera David S. Goyer als Drehbuchautor, ein Mann, der eine unglaublich große Karriere, erfolgreiche Karriere hat bis zum heutigen Tag. Gerade bei großen Genrefilmproduktionen. Nicht so sehr Stephen Norrington, der Regisseur, dessen zweiter und vorletzter Film dies hier war. Über die beiden anderen haben wir im Bahnhofskino auch schon gesprochen. Death Machine von 94 und The League of Incredible Extraordinary, Gentlemen aus dem Jahr 2003. Wonach es dann eben auch für ihn hieß, Klappe zu, Affe tot, Regiekarriere beendet. Co-produziert das Ganze von Wesley Snipes, Musik Mark Isham und Kamera Theo van de Sande. So, damit so die Pflicht vor der Kür. Die Kür ist unser Gespräch.
Sehr gut, aber das war eine schöne OFDB-Inhaltsangabe. Das hat mir sehr gut gefallen, weil tatsächlich wegen eines Punktes, es geht nämlich gar nicht darum, die Vampire zu vernichten, sondern eigentlich die Auslöschung der Menschheit zu verhindern. Und das fand ich auch schon einen tollen Ansatz, dass der Film eigentlich sehr zynisch darin ist. Also Blade kann die Vampire gar nicht bezwingen, sondern es geht eigentlich nur um Schadensbegrenzung den gesamten Film über. Er kämpfte eigentlich auf verlorenem Posten und das hat mir auch sehr gut gefallen. Es hat schon diesen Wild-West-Charme. Man kann eigentlich nicht gewinnen, die Bösen sind übermächtig, aber man muss es versuchen. Das hat mir als Jugendlicher sehr imponiert. Das war so genau diese, wenn man so diese Jugendliche jugendlich ist, ein bisschen wütend, auch diesen Zynismus sehr mag, da hat mir diese ganze Prämisse gut gefallen.
Ich finde, dass die ganze Story und die Art und Weise, wie sie erzählt wird, eben sehr, sehr unmittelbar, sehr direkt, auch sehr kompakt, ohne sich jetzt da groß aufzuhalten, genau an einer langwierigen Origin-Story, sehr, sehr gut tatsächlich heute. Natürlich alles mit dem Rückblick der Erfahrung und dem Alter, ne? Also damals war ich ein bisschen kritischer. Heute denke ich mir, ich genieße das richtig. Ich habe mich darüber gefreut, auch wie final sich das alles so anfühlt und auch konsequent, ohne darauf zu schielen, jetzt eben nächstes Jahr ein Sequel rausballern zu müssen, wie es eben mittlerweile bei diesen stark serialisierten Superhelden-Verfilmungen oder Filmen ist. Und hier haben wir einfach einen sehr, sehr runden Film, der sich gänzlich befriedigend anfühlt mit Konsequenzen, mit denen die Figuren auch leben müssen. Das hat man leider mit dem zweiten schon wieder ausgewischt. Ne? Da ist ja, glaube ich, dann Whistler wieder zurück von den Toten.
Genau.
Aber stünde der hier nur für sich und hätte es die Sequels nicht gegeben, würde ich sagen, wow, die trauen sich ja einiges. Weil natürlich gleich so hier die Mentoren-Vaterfigur hier abzumurksen, so noch auf halber Strecke, ist schon relativ hart. Und auch die Entscheidung, Blade nicht so eine konventionelle Love-Story anzudichten mit der weiblichen Protagonistin ist auch alles, also der Film hat einiges, von dem ich heute denke, cool, würde ich gerne noch häufiger sehen.
Ja, finde ich einen guten Punkt, den du da ansprichst, weil gerade dieses Ableben von Kris Kristofferson, das hat mich damals auch ganz schön mitgenommen, das fand ich jetzt auch beim Wiedersehen auch noch ganz schön hart, weil er kommt ja nicht, er stirbt keinen klassischen Filmtod, er wird zu Tode getreten in dem Moment. Ja, sehr, sehr unangenehme Szene. Und für mich war es damals, Kris Kristofferson war bei mir immer so ein Household Name. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo viel Country-Musik gehört wurde. Und der war mir tatsächlich präsenter als Wesley Snipes in dem Alter, was wahrscheinlich auch nicht ganz, ganz üblich ist für die Generation. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er aus dem Film treten könnte. Weil er hat ja diese Van Helsing-Rolle. Also daran ist er, würde ich sagen, schon sehr, sehr stark aufgehängt. So dieser Mentor. Aber klar, die Dramaturgie gebietet ist, dass er irgendwann ins Gras beißen muss. Aber merkt man jetzt auch nur, wenn man etwas älter ist und schon den einen oder anderen Film gesehen hat, dass das dann doch vorhersehbarer ist.
Er ist jetzt aber auch nicht die Figur. Also ich finde, er stirbt. Für mich war der Tod nicht erwartbar. Also jetzt schon. Ich versuche da jetzt mit einem komplett unbefleckten Augen drauf zu blicken, wie ich es vielleicht damals wahrgenommen habe. Aber für mich deutet die Handlung nicht an, dass er eben stirbt, weil seine Figur wird komplett unsentimental behandelt, inklusive von unserem Protagonisten Blade eben. Also die haben zwar schon ein inniges Verhältnis, aber es gibt nie diese fühligen Szenen, in denen sie sich austauschen und sagen so, ach, du weißt, ich tue das alles nur für dich. Ja, ich weiß, du bist wie ein Sohn und blablabla. Und das passiert einfach in diesem Film nicht. Es bleibt immer sehr, sehr hart und kurz angeboten. Und wenn eben dann hier Dr. Karen irgendwann sagt, hier, wer ist der Typ eigentlich und so, und du liebst ihn doch, sagt Blade sowas wie, ach ja, wir arbeiten gut zusammen.
Außer natürlich, wenn er in den letzten Zügen liegt und Blade ihn dann so, doch sehr sentimental mit einem Taschentuch, ist natürlich eine ungeheuerliche Szene, da ist wirklich Campy das völlig blutverschmierte Gesicht versucht zu waschen. Ja. Das ist für mich immer eine Szene, die mich sehr, sehr rausreißt. Ja, tatsächlich.
Das ist ein kleines Taschentuch für eine Menge Blut. Ja.
Genau. Es ist schon, überhaupt hat der Film natürlich auch einige Szenen, die isoliert betrachtet durchaus memefähig sind. Auch wenn Wesley Snipes dieses extreme Posing in den Kampfszenen einbaut.
Ja, ja. Ich denke auch, das könnte man mimifizieren oder in diese Kategorie So Bad It's Good packen und sich darüber scheckig lachen in kurzen GIFs oder YouTube-Videos, die man hochlädt. Ich finde ehrlich gesagt, so im Kontext dieses Films funktioniert es gut.
Genau, ja. nur wenn wir uns isoliert rausziehen würden, ja. dann könnte man es wirklich als Gag aufziehen. Ich finde auch in diesem Film, der sonst so ernst ist, funktionieren auch diese kleinen Albernheiten. Auch die Blutdusche zu Beginn ist ja auch eigentlich sehr, sehr albern. Aber wie es eben dann umgesetzt ist mit diesem treibenden Song, das finde ich schon interessant. Und da dachte ich mir dann auch, das Drehbuch von David Goyer, ich glaube, auf dem Papier hätte, also vieles davon hätte wahrscheinlich nicht gewirkt, wenn da nicht Leute hinterstehen würden, die in der Umsetzung einfach so gut sind.
Ja,
weil auf dem Papier, glaube ich, funktioniert das nicht mit der Blutdusche etc.
Ja, jetzt könnte man natürlich debattieren, ob es denn funktioniert hat, weil ich glaube, bei der Kritik kam der Film nur so mittelmäßig gut an und ich glaube, bei den kritischen Stimmen, die wurden eben auch laut diesbezüglich, dass sie sagten, das sei alles so ein bisschen sehr Edgelord-mäßig, MTV-Ästhetik, hast du ja bereits zitiert. Das ist für Menschen unseres Alters oder vor allem deines Alters damals eher ein Plus, aber ich glaube, es war eher
zu verstehen, natürlich. Genau, natürlich. Seitens des ernsthaften Feuilletons wurden damit eigentlich alles gebrandmarkt, was minderwertig war. Mhm.
Diese coolen Moves und Gesten von Blade und die One-Liner funktionieren für mich hervorragend. Ich finde, der Film, wir haben schon vorher in diesem Podcast über Format über Stephen Norrington gesprochen und Menschen, die Folgen kennen, die zu League of Extraordinary Gentlemen ist uralt, die ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 13 Jahre alt, die würde ich auch keinem mehr empfehlen. Ist deswegen auch gut in unserem Archiv versteckt. die Folge zu Death Machine ist ein bisschen jünger. Menschen, die beiden Folgen gehört haben, wissen eben, ich bin kein Fan von Stephen Norrington und ich bin sehr positiv überrascht davon, wie gut dieser Film ist, weil ich bin natürlich jetzt auch, ich habe den Film lange nicht wiedergesehen, Blade, ein bisschen mit Vorsicht daran getreten, weil ich dachte, ich glaube, der Typ kann es nicht so wirklich. Gerade Death Machine steckt mir noch wirklich in den Knochen als unglaublich zähe Wurst und eine Qual, sich da durchzugucken. Und ich bin erstaunt darüber, wie gut Blade funktioniert, wie zackig der inszeniert ist, wie technisch kompetent er ist, profitiert natürlich unglaublich von seinem mega charismatischen Hauptdarsteller. Du merkst eben wirklich, das ist ein absolutes Passion-Project für Wesley Snipes. Und wenn der diese Moves macht und diese One-Liner raushaut, so cringe, das manchmal, also es hat das Potenzial, cringe zu sein, aber ich fand die alle toll, ehrlich gesagt.
Ja, weil dieses 1000 Watt Charisma hat und er kann das spielen und mir würde eigentlich in den 90ern kein anderer Action-Filmstar einfallen, der das hätte, also der es besser hätte machen können.
Ja.
Nicht einer. Weil er hat auch diese Beweglichkeit in den Kampfszenen, man sieht das auch, er wird wenig gedoubelt, dann wird er unterstützt von dieser, ich finde, sensationellen Kameraarbeit, die immer in Bewegung ist, die immer im Rhythmus ist, die bei harten Tritten oder Schlägen auch immer noch so dieses Shaking-Gefühl hat, dass die Kamera so wirklich wackelt in dem Moment des Aufpralls. Fand ich auch einen genialen Kniff, den ich auch lange dann nicht mehr gesehen habe, was mich eigentlich gewundert hat. Und auch mit Blick auf den Kameramann, das ist ja sonst jemand, der danach also viele Romcoms gemacht hat, also schon immer groß im Geschäft war, aber merkwürdigerweise gar nicht im Actionfilmbereich, was mich sehr gewundert hat.
Profitiert extrem, wie du auch gerade sagtest, von seinem Hauptdarsteller, genau, auch von der Körperlichkeit, dieser Überzeugungskraft, klar, mit der eben auch sagt, ohne irgendwelche Scham, das hier ist ein Comicbuchfilm, das ist eine Comicbuchadaption und das soll auch teilweise so aussehen und klingen wie ein Comicbuch und sich so anfühlen, aber dann doch eben sich an ein erwachsenes Publikum richten und ja, ich finde auch unter Einflussnahme ganz vieler Trends in der damaligen Kinolandschaft, die anderswo nicht so gut umgesetzt wurden. Also ich meine da auch gerade in der Art und Weise, wie die Kampfszenen inszeniert sind, sehr, sehr viel Einfluss des Hongkong-Kinos entdeckt zu haben, womit Hollywood unglaublich viel geliebäugelt hat in der Zeit, aber selten eben wirklich gut gemacht hat. Also selbst als dann große Stars, Hongkong-Stars rüberkamen, wie Jet Li oder Chow Yun-Fat, dann machten die eben Filme in Hollywood oder in der Peripherie Hollywoods. Und die sahen alle nicht so gut aus, weil einfach Hollywood-Regisseure diese Art von Action nicht konnten, um die Darsteller eben gut aussehen zu lassen. Und Wesley Snipes sieht hier manchmal in so den Best-Momenten, finde ich, in den Best-Momenten Action-Szenen wirklich so aus, wie als hätten wir einen richtig guten Martial-Arts-Film aus Hongkong, aus dem Hongkong-Kino der 70er und 80er Jahre vor uns.
Teilig. Dazu kommt noch die Effektarbeit, die den Film bis aufs Ende, der große Schwachpunkt des Films, finde ich auch immer gut unterstützt, weil sie sich auch nicht so in den Vordergrund drängt. Ich meine, es gibt diese sehr CGI-lastigen Szenen, wie in dem U-Bahn-Tunnel, überhaupt ein Film, der fast nur aus Set-Pieces besteht, einen nach der anderen. Aber ich finde auch diese CGI-Arbeit, die arbeitet eigentlich zugunsten der Choreografie. Am Ende leider nicht mehr.
Aber das Set ist toll. Über das können wir auch gleich noch reden.
Und diesen Beginn, weil da muss ich sagen, vielleicht für mich das größte Problem des Films, dass der Anfang zu stark ist. So dieses Rest-to-Kill-Problem. Der Film wird nie wieder so gut wie in den ersten 10 Minuten. Mhm. Weil die sind überragend gut. Die sind so ikonisch mit der Blutdusche, diesem Kampf, wie er auch eingeführt wird dann als Erwachsener in dem Film, wie die Kamera von unten an ihm hochfährt.
Ja.
Unglaublich. Und auch die Waffen, die er dann nutzt mit dieser aufgemotzten Pumpgun, das ist ungeheuerlich. Ich weiß, dass ich da als Jugendlicher vorsaß, mir ist die Kinnlade runtergefallen.
Ich finde es heute, gut, ich bin nicht so versiert im zeitgenössischen Superheldenkino, deswegen an die Menschen da draußen, die uns zuhören, bitte seid gnädig mit mir, aber ich habe das Gefühl, der Film setzt sehr viel mehr voraus oder als gegeben voraus, als die heutigen Stoffe, die langsam erst Figuren etablieren und so einen Kosmos schaffen, so eine Mythologie, in der sich eine Figur erst irgendwie reinfinden muss. Und hier haben wir eben gleich zack, 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 diese Szenen mit Figuren, die wir nie wiedersehen, wie eben die Tracy Lords Figur, wie die Mutter von Blade. Gut, die sehen wir wieder, aber wir werden in medias res gleich da in die Szene reingeschmissen. Wir treffen auf diesen Typen Quinn, von dem wir später erfahren, der ist eben der quasi Handlanger, die rechte Hand von Deacon Frost, unserem Oberschurken. Aber auch den kennen wir nicht. Uns fehlt ja jeglicher Kontext. Ja, aber die kennen sich.
Worldbuilding.
Ja, die kennen sich aber alle schon untereinander. Und ich finde das ehrlich gesagt gut, weil es jetzt auch einfach ein bisschen in etwas, was eigentlich auch ein Tumba-Action-Film sein könnte und vielleicht sogar dürfte. Ich glaube, er hätte das gute Recht dazu, das einfach zu sein, auch ein bisschen einfach voraus, dass das Publikum mitdenkt und sich diese Leute merkt.
Das glaube ich auch. Und vielleicht auch die Hybris von Snipes und vielleicht auch Goyer, dass sie sagen, hey, unsere Hauptfigur ist so stark, ihr braucht das ganze andere nicht. Wir müssen euch nicht erklären, wie er dazu wurde. Wir machen das nachher, gibt es ein bisschen Kontext in ein, zwei Dialogen. Die sind dann auch wirklich überflüssig. Ich finde, da kann der Film ruhig, hätte man sogar noch was rauskürzen können. Aber im Grunde vertraut man dem Zuschauer an, ich werf dich in diese Welt und du wirst das akzeptieren, du wirst da mitgehen.
Stichwort überflüssige Dialoge. Ich sag's nur jetzt, weil es ist auch relativ am Anfang des Films, ist die Szene, der wir eben Dr. Karen Jensen kennenlernen und ihren Verflossenen.
Und ihre Beziehungsprobleme.
Ja. Die arbeiten da in der Pathologie, in der Leichenbeschau und debattieren noch ihre jüngst zu Ende gegangene Beziehung. Und da dachte ich mich, ich hatte vergessen, dass der Typ wiederkommt tatsächlich. Und als er da wiederkommt, dachte ich mir, ja, das hätten sie sich aber auch sparen können, ehrlich gesagt.
Da ist der Audiokommentar ganz erhellend, weil Goyer im Grunde sagt, ja, wir wollten den Zuschauer langweilen, ihn einlullen, immer noch einen Satz nach dem anderen, die auch aus Emergency Room kommen könnten, damit sie sich dann umso mehr erschrecken. Den Ansatz fand ich ganz spannend, weil man ist wirklich eingelullt, weil man kommt aus diesem Action-Auftakt und denkt sich, okay, jetzt ist Beziehungsdrama im Krankenhaus. Was ist jetzt? Und dann geht es auch direkt ja wieder die Post ab mit halb verkohltem Quinn, der die Ärztin beißt und alles ist wieder ganz furchtbar.
Was darauf folgt, ist so ein bisschen, weil du gerade sagtest, Worldbuilding, das ist so der, ich möchte mal sagen, der expositorische, etwas didaktische Teil, aber auch der ist eben toll gelöst mit diesem Vampirrad, da kannst du mir sicher weiterhelfen. Was sind das für Leute, die da sitzen? Wo uns dann einfach mal so die Welt auch ein bisschen erklärt wird, in der wir uns bewegen und was ein Daywalker ist. Und,
genau, es ist im Grunde, man bekommt einen Einblick in diesen, ich würde ihn den Geheimbund nennen. So die Strippenzieher im Hintergrund, da ist der Film ja auch sehr indifferent. Weil er macht ja, eigentlich macht er die These auf, es gibt diese zwei Welten, die aneinander vorbeilaufen. Das wird ja sogar einmal so erläutert. Es gibt eine Welt neben unserer Welt. aber die überschneiden sich ja auch immer wieder. Und manchmal, und da weiß ich auch nicht, ob es nur schludrig ist, scheinen sie ja voneinander auch keine Kenntnis zu nehmen. Weil es gibt diese Szene, in der der Polizist, der Anwärter ist für diesen Vampirorden, also ein Polizist im Dienst, der aber unglaublich gerne Vampir werden würde und für die Vampire arbeitet, um sich da zu profilieren, wo er auf offener Straße bei hellem Tageslicht vom Blade zusammengeschlagen wird. Aber es nimmt überhaupt niemand Notiz davon. Da fand ich den Film dann auch etwas unentschlossen. Ich weiß nicht, ob es Schludrigkeit war. Weil
es gibt eine Szene, in der Deacon Frost, unser Oberbaddy, ein sechsjähriges Mädchen, aber quer über die Straße schmeißt. Die Passanten laufen so weiter, von wegen, ach, guck mal, da fliegt wieder jemand.
Da war ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich Schludrigkeit ist oder ob die reale Welt keine Notiz davon nehmen kann.
Oh, okay. Das ist ein bisschen gesellschaftspolitischer Kommentar.
Ich glaube eher Schwierigkeit. Ja. Weil diese besagte Tagesszene, da wird ja diese Bullet Time auch schon mal vorweggenommen, die Matrix dann ja popularisiert haben, die ja eigentlich auch aus dem Hongkong-Kino kommt. Ehrlicherweise, in Blade sieht sie jetzt auch nicht ganz so gut aus.
Ja, gut. Die sah jetzt auch bei Ringo Lam und Vertreter des Hongkong-Kinos nicht so toll aus, aber die Idee ist ja die zählt. Die fällt, der gute Wille. Ich finde ehrlich gesagt, diese teils etwas irritierend wirkende, komplette Abschottung, du hast viel besser beschrieben, als ich es konnte, der Vampirwelt von der menschlichen Welt, die voneinander keine Notiz nehmen, ist mir auch aufgefallen. Ich bin aber auch dafür rückblickend dankbar, weil ich möchte nicht sagen, die schlechtesten Szenen, aber die meist sehr langweiligen Szenen in dieser Art von Filmen sind eben die, in der eben echte Verbrechensbekämpfer oder Bürokrat oder wer auch immer auf Leute treffen, die irgendwas richtig Cooles machen, zum Beispiel, die Ghostbusters, und sagen, jetzt machen wir euch das Leben schwer. Und ich hätte ehrlich gesagt keine Szene drin gewollt, in der eben irgendein Police Commissioner auf Blade zugeht und sagt, hier, wir haben nicht im Verdacht, irgendwie 84 Menschen letzten Monat umgebracht zu haben. Und jetzt ermitteln wir mal. Und dann läuft im Hintergrund doch so eine B-Story ab, wo dann irgendwie die Polizei gegen Blade und Deacon Frost ermitteln. Ich bin dankbar dafür.
Wobei tatsächlich die Polizei ja einmal im Krankenhaus auftritt, eine sehr schöne Szene, finde ich, und direkt das Feuer eröffnet. Aber ich glaube nicht, wie soll ich sagen, es wird schon genutzt, glaube ich, als Rassismus-Schelte, weil sie direkt auf den Farbigen das Feuer eröffnen.
Ja.
Und
ja,
der verkokelte Vampir, von dem nimmt niemand mit. Und eine sehr schöne Szene auch, wie Snipes dann irgendwie sagt, das kann man nicht euer Ernst sein, sagt er im Deutschen.
Also wie gesagt, grundsätzlich dieser sehr laissez-faire, sagt glaube ich der Franzose, diese Attitüde, einfach Dinge geschehen zu lassen, ohne die unbedingte Logik dahinter zu hinterfragen, finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz sympathisch. Ich brauche es auch in diesem Film nicht. Kein Stoff, in dem ich sowas sehen will, in dem dann so Momente kommen, der plötzlich eine Figur sagt, hey, Moment mal, was ist hier eigentlich gerade passiert? Sondern Sachen werden auch oft einfach so weggewischt mit einem kurzen Austausch. Und da die recht wirklich gut geschrieben sind. Und David Goyer hat wirklich einigen Mist verbockt in den letzten Jahrzehnten. Aber das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Drehbuch, was man, glaube ich, nochmal fein geschliffen hat im Schnitt. Und ich bedanke mich für solche Momente wie, also diesen Moment zum Beispiel, als Karen zu Blade sagt, hier, wait, you used me as bait. Und Blade einfach sagt, get over it. Und damit ist das Gespräch schön erledigt. Da hätte man natürlich jetzt auch vielleicht ein anderer Autor oder Regisseur eine komplette lange Dialogszene, schön fühlig und mal gucken und hier, und ich hatte es auch nicht immer leicht und bla 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 bla. Nee, nicht in diesem Film.
Er wundert es mich aber auch, dass David Goyer dann eigentlich in den letzten Jahren immer diese sehr prätentiöse Traumata-Depri-Superhelden-Tragödie erzählen wollte. Weil dieser Film ist ganz anders. Und er ist ja jetzt eher, was mich auch bei, jetzt will man Batman natürlich nicht dissen, aber das sind ja alles, er macht dann den Michael Mann-Film, aber im Superhelden-Genre. So, weil er sagt, ich in dem normalen Superhelden-Format kann ich die Story nicht so erzählen. Und
wir reden jetzt von Christopher Nolan.
Okay. Ja, da war er ja auch als beteiligt an der Story, also Goyer. Ja. Und da bin ich ihm ganz dankbar. Ich glaube, am Anfang seiner Karriere war er noch sehr unprätentiös. Da ging es ihm einfach darum, ein Drehbuch zu schreiben, was die ganze Zeit in Bewegung ist, was einen Flow hat und sich eigentlich von Setpiece zu Setpiece angelt, von denen einige sehr gut sind, wie der Beginn, einige gut, finde ich, wie diese gesamte sehr lange Action-Szene in der U-Bahn. Mhm. Die beginnt mit diesem sehr stark übergewichtigen Bibliothekar unter den Vampiren.
Was macht der da eigentlich? Weißt du das? Weil der wird ja auch, auch das wird wieder das so als gegeben.
Der Archivar.
Ja, er sagt, ah, das ist der Archivar. Und dann ist
auch dieser, das muss uns reichen, Patrick, der Archivar.
Also gegen den Archivar ist Jabba the Hutt ein Leichtgewicht, kann man jetzt mal so sagen, für Menschen, die den Film länger nicht gesehen haben. Das ist einfach
aller Body Positivity, der ist drüber, ja.
Ja, der liegt da einfach in der Ecke und nimmt auch ein ganz, ganz furchtbares Ende. Das war so einer von zwei Momenten, in denen ich dachte, ich das weiß gar nicht,
wie
ich
das so mag. Moment. Aber das fand ich ganz spannend. Da sieht man auch, wie unterschiedlich man Filme sieht, in Abhängigkeit dazu, wie alt man ist. Weil ich weiß, dass ich das als Jugendlicher ganz gewagt fand, dass sie ihn immer weiter rüstet und das kommentiert mit, er hat sich bewegt. Und jetzt fiel es mir auch unangenehm sadistisch auf. Aber es ist die Tonalität des Films. Dieses Unbarmherzige und Nichtgefühlige. Selbst sie, die ja in diese Welt hineingeworfen wird, das ist ja auch ganz spannend. Sie ist ja nur für einen Moment eigentlich irritiert oder wirklich ängstlich. Danach schalten sie ja direkt auf Powerfrau und ja, sie ist nicht, wird nicht besonders traumatisiert für das, was ihr passiert.
Ja.
Fand ich auch ganz spannend. Es gibt nicht diesen Moment, wo sie Prep-Talk bekommt und vielleicht ganz kurz mal sagt ihr, jetzt reiß dich zusammen, so ist es, erklärt ihr die Welt. Aber auch das wird ja nicht ausgespielt.
Ja, ich glaube, das war doch so die Nachwehen eines Hollywood-Kinos oder Action-Kinos der 90er Jahre, was langsam so auch gefallen an stärkeren Frauenrollen fand und ich ekel mich selber gerade ein bisschen vor mir, einfach das auch so zu formulieren.
Ich mich auch.
Weil man natürlich das heute als gegeben voraussetzen kann und als gegeben voraussetzen muss, weil wir uns einfach auch gesellschaftlich, politisch, wie auch immer weiterentwickelt haben. Aber es war eben, das sollte man nochmal dran erinnern, es war eben nur keine Selbstverständlichkeit, dass in jedem Film eine Linda Hamilton als Sarah Connor oder Ellen Ripley, also Sigourney Weaver, aufschlug und sagte, hier, ich rede mal Tacheles und pack mal hiermit an. Jetzt muss man sagen, Dr. Karen oder Karen ist jetzt nicht so eine starke Figur, aber sie ist ziemlich stark.
Aber sie ist mehr dafür, ein schmückendes Beiwerk und das ist schon mal wirklich besser als in 90% aller anderen Produktionen in dem
Genre. Genau, und der Film heißt eben auch Blade und das ist eben auch eine Ansage und da überhaupt so viel Platz für eine Figur wie ihre einzuräumen, ist ungewöhnlich. Also Whistler hat sehr viel weniger Raum, um seine Figur zu entwickeln. Also er profitiert enorm davon, dass er eben von Chris Christopherson gespielt wird und der bringt eben sehr viel
Ballast da rein.
Ja, Gravitas klingt besser, ne, als Ballast, das wäre zu negativ. Aber den guckt man eben ins Gesicht und ja, man weiß, der hat es drauf.
Er ist ein Tough Guy, ein Profi und da finde ich den Film ja auch clever, weil er genau, er führt ihn ein, weil er weiß, Chris Christopherson muss ich nicht kontextualisieren. Der ist da und jeder weiß, okay, der ist ein Profi, ein alter Hase, der weiß, was er tut.
Das ist der Typ aus Konvoi, der steuert den Truck schon in die richtige Richtung.
Genau.
Ja, genau wie Udo Kier, um noch mal kurz hier zu dieser Vampire-Szene zusammen zurückzukommen.
Als Wahlkölner müssen wir den natürlich ein bisschen umfassender besprechen, weil Udo Kier ist natürlich toll. Und es gab hier in Köln, kurz vor seinem Tod, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, gab es eine ganz tolle Ausstellung Udo is Love im Kölnischen Kunstverein. Und da gab es unter anderem eine Videoinstallation, wo alle Filmtode von Udo Kier aneinandergereiht waren. Das war toll, weil das war mir auch gar nicht so klar, dass er in fast jedem Film stirbt. Also er hat ja, weiß ich nicht, wie viele Filme hat der Mann gemacht, 180, 200, wie auch immer. Aber der Blade-Tod war schon einer der besten. Also auch wenn man diese Abfolge mal sieht, vielleicht findet man den irgendwo online, also kann ich an alle Zuhörer, kann ich wärmstens empfehlen, sucht mal danach, das ist eine ganz tolle Installation. Und ich finde, wie er stirbt, das ist die perfekte Szene. Weil sie schleppen ihn ja draus an den Strand, ziehen sich dann diese Motorradhelme an, die Vampire, um selber vor dem Sonnenlicht geschützt zu sein. Und es hat so diese, das finde ich auch spannend, es ist ja überhaupt nicht dieser romantische Vampir, der da gezeigt wird, sondern es sind einfach eiskalte Gangster. Es ist eine Bande. So, und genauso bestrafen sie eben auch ihre Widersacher. Die werden nicht kurz und schmerzlos getötet, sondern man zerrt sie ans Sonnenlicht und schaut ihnen zu, wie ihre Köpfe explodieren. Da ist der Film ja unglaublich gnadenlos. Das hätte ja auch in einem Fukasaku-Film sein können, wo der Mafia-Widersacher exekutiert wird.
Und auch wiederum sehr verkürzt, aber wie ich finde, eben das kommt dem Film ja wirklich zugute, einfach diesem, auch dem Tempo, auch dem Tempo, auf das er ständig drückt, auch alles sehr, sehr verkürzt erzählt. Also wir wissen ja im Grunde die ungefähren Parameter der Beziehung, der Dynamik, des Kräfteverhältnisses zwischen Udo Kier und seinem Vampirrat und eben Deacon Frost, diesem Emporkömmling. Und die nächste Szene, oder ich glaube, da kommt nur eine weitere Szene mit Udo Kier noch dazwischen, die übernächste Szene mit den beiden ist eben schon der Tod von Udo Kiers Figur.
Ja,
das geht auch ziemlich schnell.
Richtig, setzt auch viel, man darf das Ganze nicht hinterfragen. Dann nimmt man sich wirklich den Spaß an dem Film, weil genau wie du sagst, man muss sich unglaublich viel herleiten, akzeptieren. Genau davor haben sie diese auch sehr schöne Szene, also Stephen Dorff versus Udo Kier.
Ja.
Finde ich auch eine ganz spannende Szene, weil da kriegt es auch so eine homoerotische Komponente, die Rivalität zwischen den beiden, weil Stephen Dorff ihn dann ja auch irgendwann so zärtlich ins Gesicht fasst. Hm. Fand ich auch ganz spannend. Also
es nimmt so ein bisschen diese Lucy-Lou-Szene aus dem ersten Kill Bill-Film so ein paar Jahre vorweg, in der sie einfach in diesem Yakuza-Treffen da sitzt und einfach dem Oberboss den Kopf absäbelt und sagt so, ich bin jetzt die Chefin. Und dann alle, ja, okay, klar, kein Problem. Und ich meine, gut, nicht, dass es so eine ähnliche Szene wahrscheinlich auch schon in einem Dutzend anderer Filme gab, aber daran musste ich zuerst denken, weil er entledigt sich ja seinem größten Widersacher, seiner Nemesis, also dem Typen, der irgendwie auch kein echter Vampir ist, sondern erst zum Vampir wurde, weil das ist ja, genau. Damit ist er quasi auch ein Vampir zweiter Klasse, er musste erst gebissen werden, er wurde nicht als Vampir geboren.
Das Halbblut quasi.
Ja. Und er erledigt sich eben und dann folgen ihm ja auch der ganze Rest der Obervampire.
Richtig. So das alte Klischee, tötest du den Kopf der Bande, dann bist du der neue Chef und ja. Ja, fand ich auch sehr spannend. Und überhaupt Stephen Dorff auch eine interessante Rolle, weil er ja Blade körperlich immer unterlegen ist. Das wird ja erst am Ende des Films, dreht es sich.
Ja.
Aber bis dahin ist er eigentlich, er ist sehr schmal. Sie haben absichtlich niemanden gecastet, der jetzt ebenso muskulös und körperlich präsent wäre. Er ist ja eigentlich ein Hänfling. Und das fand ich auch eine ganz spannende Entwicklung, weil so bis er Whistler tötet, lässt er sich ja auch nicht, wirkt er auch nicht gefährlicher als der Rest der Bande. Man merkt schon, dass er klüger ist, aber mehr ist da ja auch nicht bis zu dem Zeitpunkt.
Und eben auch mit dem Casting von Stephen Dorff, jemanden, der nicht für besonders körperliche Rollen bekannt war. Ich meine, er hat wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, Judgment Night gemacht, aber auch da war er ja nicht der Ober-Badass. Und ansonsten kannte man eher aus Filmen so lakonischen 20-something oder Teen-Dramen, Backbeat oder
Arthouse-Darsteller, genau.
Ich würde nicht sagen Teenie-Star, ich glaube, dafür war er nicht groß genug. Also, weil es irgendwie kein James Vanderbeek irgendwie in Dawson's Creek oder so, wo die Menschen sagen, oh, der Süße. Aber er war, glaube ich, niemand, den man so als Actionstar auf dem Schirm hatte. So, der vielleicht an einem Moment war, an einem ähnlichen Karrierepunkt wie Keanu Reeves, kurz bevor er Point Break gemacht hat. Wo die Leute sagten, der als Extremsportler, Surfer-Dude, komisch.
Stimmt. Naja. Ja.
Und umso besser dann natürlich dann das Finale, wirkungsvoller.
Jetzt, aber du hast recht, er wird auch so inszeniert eigentlich wie ein Frauenschwarm in Blade. Weil er kommt ja immer mit dieser sehr attraktiven Entourage, kommt ja aufmarschiert wie ein Rockstar eigentlich. So dieses Heroin-Schick, daran musste ich immer denken, wie die alle auftreten. Sie könnten auch in einem Video dabei sein.
Ich glaube, meine Vorbehalte gegenüber Blade damals hingen auch sehr damit zusammen, dass ich Wesley Snipes ein bisschen über hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Er war sehr, sehr präsent im Hollywood-Action-Kino und ich mochte viele seiner Sachen. Ich habe viel Spaß an Demolition Man oder Drop Zone oder Passenger 57. Aber es wird auch so ein bisschen langweilig, ein bisschen lang im Zahn, um mal den blöden Spruch zu machen hier, mit Blick auf einen Vampirfilm. Ich glaube, der wird auch gemacht, der Film, der Spruch irgendwann im Film, ne?
Ja, der wird
stimmt,
tatsächlich gemacht.
Stimmt, Quinn macht den, glaube ich, nachdem Udo Kier stirbt. Ne? Da sagt er irgendwie, ja, er war ein bisschen lang im Zahn.
Das ist korrekt, ja. Na, aber ich gebe dir recht, es ist ja auch ganz spannend, dass er damit im Grunde mit dem größten Karriere-Highlight dann auch seinen Niedergang eingeläutet hat. Weil danach ging es dann ja sukzessive, das muss man ja schon so hart sagen, bergab. Leider, weil ich finde ihn unglaublich charismatisch, aber ich glaube auch, man war ihm überdrüssig. Weil er hat ja auch gefühlt, aber auch jedes Genre bedient. was ja eigentlich immer gut ist, sich breit aufzustellen. Er war in One Night Stand war er dabei, in Sugar Hill, Wiege der Sonne. Da hat er schon, und das betont er auch in dem Audiokommentar mal sehr stark, dass er ja eigentlich eher ein ernsthafter Schauspieler ist.
Ich hatte kurzen Flashback bei dieser Szene mit dem Vampirrad und den teilweise sehr überzeiteten, ach, ich weiß nicht, ob es rassistische Stereotypen sind, ob ich so weit gehen würde, aber das war schon sehr, sagen wir mal so, die kommen aus, das sind Menschen verschiedener Ethnizitäten, die dort sitzen, und ich musste sehr an die Wiege der Sonne denken, einem der unangenehmsten Filme in Wesley Snipes Filmografie, gerade mit so Blick auf rassistische Stereotypen, und dachte, oh nee, bitte nicht mal sowas. Aber hier wird es ja nicht weiter vertieft, von daher ist es total in Ordnung.
Aber was sagen wir dann zu den japanischen Schulmädchen in dem Nachtclub? Das fand ich ganz spannend, weil die Szene, es wird ja nicht mal klar, ob das jetzt Yakuza sind, die da sitzen, oder ob es überhaupt Vampire sind.
Ja, richtig.
Was macht die in diesem Superheldenfilm?
Ja, die waren eben alle böse. Ich habe alles einfach schön geredet oder gerade geredet mit, das sind alles Vampire und die sind eh absolut widerlich. Und der Film ist nicht komplett frei davon, von Szenen, in denen man denkt, ja, würde man heute vielleicht anders machen. Andererseits sind eben die Baddies und das ist dann auch okay.
Ja. Ich finde, da winkt der mal kurz in ein gänzlich anderes Genre irgendwie. Das fand ich ganz spannend.
Ja, aber ich habe gerade nochmal hier die Wesley Snipes Filmografie aufgemacht. Die 90er waren schon sehr snipey, muss man echt sagen. Das ist absolut irre, was der Typ gemacht hat. Also in jedem Jahr fast einen riesen Hit gehabt. Also ich meine, klar, die Spike Lee-Filme sind einfach Kritiker-Darlings, aber dann eben Passenger 57, Boiling Point, Wiege der Sonne, Demolition Man, Drop Zone, Money Train, alles riesen Geldmacher. Zwischendurch nochmal Zeit gehabt für so ein Arthouse-Ding wie Tu Wong Fu. Und dann The Fan mit Robert De Niro, Mord im Weißen Haus, One Night Stand, US Marshals, das Sequel zu Auf der Flucht. Und ja, dann mit Blade, du hast ja recht, im Grunde der Anfang vom Ende. Danach hat er zwar auch noch größere Filme gemacht, aber das waren eben dann auch Blade-Filme. Und ist dann danach, ich glaube auch aufgrund seiner Steuerprobleme, nenne ich es mal, relativ zackig im Direct-to-Video-Land gelandet.
Ja, und jetzt hat er ja noch mal ein kurzes Comeback mit diesem furchtbaren Coming to America, aber und natürlich Dolemite ist mein Name.
Ich wollte gerade sagen, Dolemite ist mein Name, wurde ziemlich geliebt.
Aber irgendwie so in die ganz erste, und natürlich Expendables, aber gut. Das revitalisiert auch keine Karriere, diese Filmreihe. Zumindest nicht
Es muss ja auch nicht jeder Schauspieler jemand sein, der irgendwie bis zum bitteren Karriereende auf einem Comeback arbeitet.
Nein, ich sehe ihn sehr gerne, weil ich finde schon, er hat die Ausstrahlung, also ich fand es sehr schade, ihn so wenig zu sehen.
Vielleicht sitzt er auf die ganze Million Tantieme aus der Blade Runner und denkt sich, komm hier, egal.
Ich würde es ihm wünschen.
Aber ja, weil du eben nochmal die visuellen Effekte ansprachst, die CGI-Effekte, überwiegend gut gealtert. Es gibt ein paar so Greenscreen-Visual-Effects, die nicht so hübsch sind, aber gerade bei den Szenen, in denen ich am meisten Bammel hatte, dass die wirklich schlecht aussehen könnten, wie zum Beispiel der Abgang von Udo Kier, die sind erstaunlich gut gelungen, weil man auch, ohne mich da jetzt eingelesen zu haben, ich auch das Gefühl habe, die haben da ganz gut so praktische Effektarbeit auch mit computergenerierten Effekten kombiniert. Ja. Und in den meisten Fällen ist das cool. Bis auf das Ende.
Ja, ich will mich davor drücken, weil es mir teilweise wirklich nicht gut gefällt. Aber ja, ich finde auch, das ist eine schöne Kombination aus praktischen Effekten und CGI. Und zum Ende, ja, wir müssen das Ende ja jetzt mal angehen. Da kippt der Film dann.
Tatsächlich.
Oder für mich kippt der für einen kurzen Moment. Es gibt diese sehr, sehr lange Kampfszene noch, diese Martial Arts-Szene, die finde ich toll. Wenn sich Blade gegen die Schergen da wendet und er reißt den Kehlkopf raus wie Sonny Chiba und wirft ihm den nächsten ins Gesicht. Auch da wieder so viele kleine Verbeugungen auch vor dem asiatischen Kino. Das hat mir alles super gefallen. Aber der Kampf dann gegen Steven Dorff am Ende, da war es mir dann doch etwas zu viel. Aber ich verstehe auch, dass sie ihn dann einmal zeigen mussten, Steven Dorff eben in dieser, als Kämpfer, als gleichwertige Bedrohung für Blade. Weil man kann natürlich mit dem intellektuellen Vampir im Hintergrund, der die Fäden zieht, irgendwann muss der dann auch mal auftauen und zeigen, dass der Blade auch körperlich gefährlich werden kann.
Das stimmt. Es wird bis dahin nur angedeutet, zum Beispiel in dem Moment, in dem er eben ab dieses Kind da quasi über die Straße wirft und man dann eben auch schon sieht, aha, der Typ hat anscheinend übermenschliche Kräfte. Aber trotzdem hast du natürlich recht. Also nicht nur was Wesley Snipes Körperlichkeit betrifft, die Steven Dorff überlegen ist, aber eben auch das, sein Charisma, also das ganze andere Auftreten, dieses auch körperlich sehr aggressive, das hat eben Snipes drauf und nicht Dorff. Dorff ist eben so jemand, der Strippenzieher im Hintergrund ist und der eben Quinn und seine anderen Schergen die ganze Drecksarbeit machen lässt. Ich fand's okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, weil mir der Rest des Films jetzt beim Wiedersehen so gut gefallen hat, kann ich da relativ gnadenvoll draufblicken. Mich haben andere Sachen eher gewurmt, zum Beispiel, dass Dr. Karen da in ein Loch geschmissen wird und gesagt wird, da triffst du jemanden, den du kennst. Und ich denke mir, warte mal, darauf haben die hingearbeitet? Also die haben wirklich diesen Typ da aufbewahrt, da irgendwie unten im Keller, damit er am Ende nochmal sagen kann, ich bin's, dein Ex-Freund und... Also, ich weiß.
Ja, wobei die Szene natürlich, ja, sie ergibt überhaupt keinen Sinn, aber sie ist sehr wirkungsvoll. Also sie ist, finde ich, wirklich unheimlich, aber ja, sie führt natürlich nirgendwo hin, ergibt keinen Sinn.
Ja, was auch keinen Sinn ergibt, ist, warum diese ganzen Obermuftis da, die ganzen alten Vampirherren und Damen, da Stephen Dorffs Figur, also Deacon Frost, Glauben schenken sollten, dass er wirklich sie errettet.
Kein Respekt vor der Jugend, einfach immer unterschätzt,
ja,
der gute Stephen Dorff.
Das Set ist allerdings toll. Ich habe mich gefragt, ob es ein Set ist, inwieweit die da gearbeitet haben, eben mit Matte Paintings, aber es sieht mir alles...
Nee, es ist tatsächlich ein echtes Set.
Okay.
Also ich habe mich gefragt,
ob es eine bestehende Struktur ist, die sie einfach gefüllt haben mit so extra Requisiten, aber es sieht zu spezifisch aus dafür, ehrlich gesagt. Ja.
Genau, das haben sie wirklich gebaut. Das ist auch ganz spannend, weil diese, es gibt ja eine, eigentlich finde ich, sehr tolle Action-Szene zuvor, um einmal kurz zu springen, nach dem Ableben von Kris Kristofferson, wenn er die Basis stürmt. Gibt es ja diese tolle Szene, wie die Schergen mit ihren Maschinenpistolen durch dieses sehr modernistische Glasgebäude schleichen und man hört nur den Sound des Motorrads und er lässt immer den Motor aufheulen. Und da hatten sie wohl ganz wenig Platz zur Verfügung, das zu bauen. Und ich finde, das merkt man der Szene auch an, weil sonst die Action eigentlich toll ist. Man hat immer so eine klare räumliche Verortung, wo es wäre. Und da funktioniert es mal nicht.
Karen hat auch in dem Abschnitt des Films auch noch ein paar starke Szenen hier mit Deacon Frost, den sie dann auch noch mal ein bisschen demütigen darf. Also auch wenn sie körperlich jetzt nicht wirklich da ranreichen kann.
Ja, sie teast ihn, oder? Sie ist schon eine kleine Stichlerin. Ist mir auch aufgefallen. Sehr, sehr mutig, wenn man in der Situation ist. Es ist
extrem tough, ja.
Also, da muss ich auch schmunzeln. Ich weiß nicht, wenn ich in Geiselhaft wäre von den Vampiren, ob ich die dann die ganze Zeit ärgern würde. aber hat mir auch gefallen.
Die Effekte wiederum, die visuell als in der Action-Sequenz, die du gerade ansprachst, hier Blade, die Baddies mit diesem modifizierten Blut tötet und die dann explodieren,
fand ich ehrlich gesagt.
Das ist rein, selbst wenn mal der ein oder andere Trick nicht mehr so gut aussieht, finde ich das allein auf einer konzeptionellen Ebene so witzig einfach,
genau,
die Vorstellung.
Dass ich da mal wegsehen kann. Unfassbar amüsiert. Es hat auch so was Surrealistisches, weil der Film hat ja diese kalten Farben und das Blut ist so wirklich, es ist so unnatürlich dunkelrot. Es matscht so richtig über die Leinwand. Also hat mir sehr gut gefallen.
Was hältst du von der Entscheidung, Blades Mutter zurückzubringen zum Finale?
Die funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil ja auch dieser Payoff, also es wird ja nie aufgebaut, dieses da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man das Traumata aufbringen will, dann muss man es vorher, finde ich, etwas geschickter aufbauen. So kommt es ja wie Kai aus der Kiste. Sprichwörtlich,
genau,
sie ist plötzlich da. Und das hat für mich nicht funktioniert.
Überhaupt nicht tatsächlich. Also all das, ich habe ja den Film auch dezidiert gelobt dafür, dass er eben so ökonomisch erzählt ist, so on point, so unsentimental auch mit seinen Figuren umgeht. Und da kommt dann plötzlich für mich, das ist mein größter Kritikpunkt, so am finalen Teil, am finalen Drittel möchte ich mal sagen, da kommt da so ein Aspekt rein, beziehungsweise eine Figur, von der ich sage, die passt da einfach nicht hin. Ich glaube, das wäre so eine gute Sequel-Idee gewesen, das da mal zu vertiefen und dem Ganzen mehr Platz einzuräumen. Aber hier in der Form, wie es präsentiert ist, so von wegen hier, wir bereiten den Boden für das große Finale, in dem sich dann eben Deacon Frost und Blade bekämpfen, im Beisein der anderen bösen Vampire und von Karen und so weiter und so fort. Und da kommt dann noch Mutti mit rein, aber der Film weiß nicht wirklich, was mit dir anzufangen.
Nein, und das ist auch, finde ich, so überflüssig, dieser emotionale Anker, weil sein Mentor ist ja bereits ermordet worden. Das reicht ja als Motivation für seinen Rachefeldzug. Reicht das also müsste das Blade ausreichen und mir als Zuschauer reicht es schon lange aus. Also ich habe die dramaturgische Notwendigkeit überhaupt nicht verstanden.
Nein, die gibt's
ganz,
nicht,
ganz schwacher Punkt. Wird auch in dem Audiokommentar, wird das, das hätte mich auch interessiert, was da eigentlich der Grund für war, es wird leider nicht aufgegriffen.
Man sollte dazu sagen, es gab ja einige Krach hinter den Kulissen und man kann es auch da ein bisschen dort rauslesen, dass Stephen Norrington, der Regisseur, nicht an dem Audiokommentar beteiligt ist.
Ja, und der ist wirklich hörenswert. Also das kann ich auch nur allen Hörern nochmal ans Herz legen, wenn man sich diese 4K-Veröffentlichung, die sehr lieblos ist, kauft. Der Audiokommentar ist toll, weil da erlebt man lauter kreative Menschen, die stolz sind auf den Film, aber die Zusammenarbeit gehasst haben. Und jeder tänzelt so ein bisschen drumherum, aber eigentlich wird sehr deutlich, oh Gott, die Dreharbeiten müssen wirklich die Hölle gewesen sein. Aber das Ergebnis mögen sie.
Ich würde gerne mal was von Stephen Norrington hören. Es scheint ja wirklich so, als hätte er einfach einen wirklich klaren Cut vollzogen nach The League of Extraordinary Gentlemen, wo er sich auch mit den Producern, aber eben vor allem mit Sean Connery überworfen hat, zu sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich mache jetzt komplett mein eigenes Ding, ich gebe auch keine Interviews mehr. Also er ist schon so ein Typ, glaube ich, der sehr, sehr an seiner Vision, die, wie ich bereits sagte, für mich nicht immer die besten sind, festhält und dann sagt, nö, wenn ihr nicht so wollt, wie ich will, dann will ich auch nicht mehr drüber reden oder Werbung für euch machen, weil ich glaube, er hat sich zu Blade so gut wie gar nicht geäußert.
Genau. Und finde ich auch sehr, sehr ungewöhnlich auch. Man hätte ja dann vielleicht in die Rolle des Effektkünstlers zurückkehren können oder irgendwas. Deshalb, falls ihn mal jemand auftreibt, das Interview wird mich wirklich interessieren.
Ja.
Vielleicht kommt das irgendwann. Irgendwann, vielleicht, wenn das Geld knapper ist, dann.
Sag niemals nie. Ich dachte auch ehrlich gesagt, ich würde nie wieder was von John McTiernan hören oder lesen, der ja auch in Ungnade gefallen ist.
Ja.
Und ich habe jetzt hier just eingetrudelt, ist eine Special Edition von Nomads, seinem ersten Kinofilm, der mit Pierce Brosnan, den ich auch sehr gern mag. Und da ist ein niegelnagelneuer Audiokommentar mit John McTiernan drauf.
Ich las davon. Ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen.
Der Film ist gut und ich freue mich wie Bolle auf den Audiokommentar, ehrlich gesagt, weil ich denke, hey. Lass ihn mal reden, was hat er so zu erzählen? Vielleicht erzählt er auch so ein bisschen was von seinen Steuerproblemen. Vielleicht sagt er, ich habe mich mit Wesley Snipes ausgetauscht.
Wir hatten den gleichen Finanzberater.
Ja, der hatte auch ein paar gute Anlagetipps zu der Zeit, ja. Ich glaube, John McTiernan hat ja einen Spion
gespitzelt. Ja, das ist noch wesentlich schlimmer, glaube ich, als gewesen.
Problematischer, ja.
Ja. Ich glaube auch, den wird man nicht mehr zu hören bekommen, irgendwie das Interview mit Stephen Norrington. Schaden drum.
Ja, schade drum. Hast du das ganze Ritual rund um die Wiedererweckung von La Magra, diesem Dämon, hast du das verstanden? Die sperren, die sperren Blade in diesen Sarkophag?
Ja.
Und der muss quasi sein Blut geben, um den wiederzuerwecken. Ich habe es aber, also sagen wir mal so, der rein technische Ablauf, sein Blut fließt da diese Rinnen runter und irgendwie sickert in den Boden und dann kommt dann irgendwas raus. Ja, das verstehe ich schon. Es sieht auch toll aus, aber ich habe es nicht begriffen, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt.
Ja, also im Grunde geht es ja darum, sie wollen diesen uralten Vampirgott wiedererwecken. Ja. Der ist wiederum von den Ältesten, ist er verbannt oder worden oder schlafen gelegt, wie auch immer. Ja, dieses Ritual soll ja die Macht dieses Vampirgottes übertragen eben auf Deacon Frost. Und ich glaube, viel mehr baut der Film an Mythologie da auch nicht auf.
Okay.
Also ich habe ihn wirklich häufig gesehen.
Deswegen frage ich dich
mehr, ja. Mehr kriegt man nicht.
Okay.
Mehr weil ich man fühlte nicht, Patrick.
Okay,
man das wird allein gelassen. Du musst nur wissen, Deacon Frost wird unsterblich, wenn es klappt.
Das finde ich ja beruhigend, ehrlich gesagt, weil ich kam mir ein bisschen vor, als würde ich auf ein Uhrwerk blicken und mir halt denken, ja, das ist schon toll. So eine Uhr ist schon toll. Aber keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, welches Rädchen da gerade ineinander greift, weil es sieht fantastisch aus.
Ja,
das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Das Set ist großartig. Die Effekte auch überwiegend gut, wenn dann das Blut da runterrinnt. Ich meine, man sieht ein bisschen, dass es da reinkopiert wurde. Ist eben so ein bisschen der Nachteil davon, wenn man Filme in HD sieht. Aber ja, schon gut.
Genau, und auch da wieder, ich glaube, der Film signalisiert einfach immer nur in alle Richtungen an die Zuschauer. So. Also es wird da auch, glaube ich, wieder viel gearbeitet mit dieser ganze Ort, an dem das Ritual stattfindet, sieht halt aus wie ein alter Tempel, wie eine alte Opferstätte, die man jetzt von den Mayas oder sowas erwarten würde. Und ich glaube, der Film arbeitet ganz viel mit so Referenzen, die sind auch nie zielgenau, aber es soll immer so Assoziationen sollen da geschaffen werden. Was ich weiß, ah, okay, ist so ein altes Opferding, dann läuft bei mir im Kopf direkt ab, ach, da muss ein Mensch geopfert werden, in dem Fall Blade, weil der hat ja das Blut der Vampire und der Menschen in sich. Ah ja, das muss reichen. Wie gesagt, man darf es nicht hinterfragen. Ich finde, dann fällt der Film völlig in sich zusammen.
Ja. Ich wünschte einfach, Deacon Frost würde einen hübscher getricksteren Tod sterben. Es erinnert mich so ein bisschen, weil du den eben erwähntest, da ist dann vielleicht so ein bisschen, was so allein das Seherlebnis betrifft, eine Parallele, für die mich sehr an Jeffrey Jones in Howard the Duck erinnert. Der eben auch am Ende des Films, ich glaube, der stirbt nicht, aber der mutiert ja auch zu diesem riesigen Monster, was sie dann mit so Modelleffekten vor einem Greenscreen-Hintergrund gedreht haben. Und das sieht auch alles so ein bisschen schäbig aus. Und da wäre, glaube ich, auch weniger mehr gewesen.
Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil sie ja ohnehin ganz anderes Ende geplant hatten, gedreht hatten und das aber bei den Testvorführungen überhaupt nicht funktioniert hat.
Oh, erzähl mal.
Ja, wo die, man kann es tatsächlich sich bei YouTube auch noch anschauen. Und in dem Making-of auf der Disc ist es, glaube ich, auch drauf. Und zwar verliert Deacon Frost dann völlig seine Gestalt und ist so eine große Blutwolke. Also komplett animiert, aber er verliert völlig die Gestalt und ist halt dieses wabbelige Etwas, was auch sehr, sehr schlecht animiert ist. Und das ist bei den Testvorführungen, wurden das so bekrittet, dass man sich entschlossen hat, ein etwas konventionelleres Ende dahin zu setzen. Dann muss man ja schon sagen, im direkten Vergleich kann man froh sein mit dem, was man bekommen hat. Da lebe ich lieber mit der leidlich getricksten Explosion.
Dieser Beat, auf dem der Film endet, mit dieser kurzen Episode in Moskau, war das für dich, hast du das damals schon so als ein Tease für ein Sequel empfunden oder dachtest du, ach nee, das ist eigentlich ganz rund, die Vampire sind eben überall und Blade macht weiter seinen Job?
Mein damaliger Gedanke war als Jugendlicher, es wird noch einen Teil geben, aber der spielt doch hoffentlich wieder in Los Angeles oder in Amerika. Dementsprechend enttäuscht war ich dann auch beim zweiten Teil.
Ja, ich verstehe.
Ich fand das halt immer schön, dieser Kontrast. Der Film ist ja entweder sehr hell, wenn er am Tag eben spielt, oder sehr dunkel, so wie eben, wie man sich Los Angeles ja auch vorstellt. Und bei Moskau hatte ich immer in meinem Kopf, das ist immer kalt und nass und dunkel. Das weiß ich nicht. Ich habe mich als Jugendlicher schon, hatte ich keinen Bock drauf. Und der zweite Teil hat das ja voll bestätigt und dementsprechend enttäuscht war ich auch.
Interessant. Ich glaube, du befindest dich in der absoluten Minderheit mit deiner kritischen Meinung zum zweiten Teil.
Ja, aber vielleicht war das auch einfach nur, wenn man den ersten so lieb gewonnen hat in einem bestimmten Alter. Und ehrlicherweise ist das natürlich mit 14 auch der beste Film für kleine Jungen jeden Alters. Also das ist ein Geschenk für pubertierende Jungs. Bei dem zweiten war ich dann natürlich auch schon etwas älter, vielleicht auch kritischer. Und ich finde, der hat wirklich das Problem, dass der Blade eben dieses Bloodpack an die Seite stellt. Dieses Team, von dem jeder Einzelne, Donnie Yen natürlich toll.
Ron Perlman
Ron
ist natürlich
Perlman,
jemand,
kriegt auch einen tollen Abgang.
Aber der muss in jeden Guillermo del Toro Film.
Genau, und da fand ich interessanterweise, obwohl der Film ja schon deutlich teurer war, fand ich die Digitaleffekte deutlich schlechter. Die haben mich viel mehr aus dem Film rausgerissen. So, deshalb, den habe ich damals im Kino gesehen. Ich weiß, wir waren mit 5, 6 Freunden da drin. Wir waren alle so enttäuscht. Der Abend war völlig gelaufen.
Interessant zu sehen, dass ihr N. Bushy, wie auch immer, keine nennenswerte Karriere hatte hier nach, weil
nee,
ich finde, sie macht
ja einen guten Job. Aber ist natürlich auch ein Film, wenn man jetzt nicht wie wir einen Podcast darüber macht und sich 5 Minuten drüber jetzt unterhält, wie war der Kinoabend, dann wirst du natürlich vieles erzählen über Wesley Snipes, wie toll der ist, über die Kampfszenen und so weiter, aber sie wird man ja fairerweise auch nicht erwähnen. Sie ist gut, aber dafür in dem gesamten Konstrukt nicht bedeutend genug. Wahrscheinlich, dass ihr das so weitergeholfen hat.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Also wenn ich auf ihre Karriere gucke, hier nach, könnte man fast den Eindruck haben, sie habe sich tatsächlich aktiv gegen eine Schauspielkarriere entschieden. Weil, sie hat eben noch so ein paar Auftritte in Fernsehserien und hier und da mal einen Film gemacht, aber da war so, kam eigentlich fast nichts mehr. Eine Nebenrolle in 8 Legged Freaks, den kann ich zumindest noch einordnen, weil den habe ich auch damals im Kino gesehen. Dieser Spinnen-Comedy-Horror, auch so mittelmäßig
gut. Den habe ich auch im Kino gesehen, ja.
Aber das war es dann auch mehr oder weniger.
Ja, schade eigentlich.
Wie ehrlich gesagt auch für die meisten der hier Beteiligten irgendwie, die keine großen Karrieren danach hatten. Und diejenigen, die Karrieren hatten, die hatten sie eben auch schon vorher, wie Chris Christopherson, wie Udo Kier. Udo Kier, der wurde ja auch der war sich auch von nichts zu schade. Insofern passt er auch gut hier rein.
Ja, er spielt das ja immer, also das finde ich ja faszinierend bei dem Mann, selbst die kleinste Nebenrolle, er spielt das so ausdrucksvoll, er bleibt immer im Gedächtnis. Das ist so jemand, ja, den konntest, glaube ich, am Set holen, du wusstest, der macht da was Gutes draus. Ja.
Also als Udo Kier letztes Jahr starb, ich muss auch sagen, ich werde selten sentimental bei so Promi-Toden, außer sie haben eben eine persönliche Bedeutung für mich. Und das war in dem Fall bei Udo Kier absolut gegeben. Ohne jetzt sagen zu können, Udo Kier war einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, ist er eben in so vielen Filmen gewesen, die einfach mich geprägt haben in jungen Jahren. Das war einfach ein Verlustgefühl. Und eben auch quer durch alle Genres. Ich glaube, man verbindet ihn immer so ein bisschen mit Sleaze und Exploitation-Kino, B-Kino, Arthouse-Kino, klar. Aber der machte ja alles.
Der und machte wirklich
der alles. Der war überall gefühlt.
Ja, deshalb. Ich finde auch ein großer Verlust. Und es ist auch einfach, ja, es ist unser Kölner Junge in der weiten Welt hier gewesen. und hat schon mit Fassbinder in jungen Jahren gemeinsam an der Kneipe in Köln gesessen. Als sie noch niemand kannte. Ah. Und der tatsächlich hier auch in Köln, immer wenn er da war, so sich hier in die ganz normalen Kneipen gesetzt hat, seinen Kölsch getrunken hat und viele Leute kannten ihn auch tatsächlich hier noch, weil er halt eben in der Altstadt aufgeschlagen ist und ein Bierchen gezischt hat. Finde ich ganz toll. Also ich gehörte leider nie zu denen, da war ich zu jung für, aber ja. Sehr schön.
Ja, schade um die nicht existenten Karrieren der meisten Beteiligten. Gut für Udo Kier, er hatte danach noch 25 Jahre eine gute Karriere.
Ja, und Maike De Luca, der Executive Producer, der, glaube ich, jetzt Chef des Filmstudios ist. Also natürlich nicht CEO von Warner Discovery, aber ja.
Ja, die Match-Hinter-Kulisse hat auf jeden Fall haben gut daran getan, ihn mitgewirkt zu haben, ja. Kann man nicht anders sagen. Auch der Editor, später Paul Rubel, viel mit Michael Mann gemacht, noch in späteren Jahren. Guter Mann,
sag ich mal. Ich finde zu Beginn, aber das merkt man auch erst, wenn man den Film häufiger sieht, man merkt schon ab und zu, verschwindet mal ein Opponent so im Bild, aber diese Kinetik wird halt immer aufrechterhalten. Deshalb, ich finde den Schnitt auch toll, selbst wenn da mal ganz kurz die Übersicht verloren geht, sensationell.
Ich habe sehr aufs Editing, ehrlich gesagt, geachtet, weil es viele der Action-Szenen rein vom Setup eben so sind, dass Blade umgeben ist von mehreren Opponenten, Widersachern, wie auch immer. Und die warten alle brav ab. Und für mich ist ehrlich gesagt, ich kann mir keine größere Herausforderung vorstellen beim Schnitt, außer es geht vielleicht so um Montagen und Flashback-Sequenzen, die sich ja auch auf eine andere Art und Weise herausfordern, als wirklich Filmmaterial zu bekommen und zu sagen, jetzt musst du das aber auch so schneiden, dass nicht offensichtlich ist, dass die Stunt-Leute alle im Hintergrund warten auf ihren Einsatz und irgendwie nur irgendwie mit dem Messer da wackelnderweise stehen und hoffen, dass sie als nächstes ran dürfen. Ja, und das ist wirklich gut gelöst. Also ich hinterfrage die Action nicht, den Ablauf. Ja.
Vielleicht mal ganz kurz, als er gefangen genommen wird, da merkt man dann schon, genau wie du sagst, alle halten sich auf ihren Positionen, alle Stunt-Leute, aber ich finde auch, dann fällt dem Film ja auch direkt irgendwas Aufregendes oder Widerliches wieder ein. In dem Fall hebt einer Blade Schwert auf, es explodiert in seiner Hand, auch ein toller Effekt.
Und Quinn verliert zweimal oder dreimal seinen Arm oder seine Hand.
Ja, die rechte Hand muss die Hand verlieren. Das ist ein schöner Running Gag des Films.
Und man kann sich ja auch damit so ein bisschen weg erklären, dass alle eben unglaublich Angst haben oder Respekt vor Blade. Also ist eben der Daywalker.
Genau, vielleicht würde ich mir auch denken, wenn ich da irgendwie Schergewehr bei den Vampiren hinterlässt.
Lass mal eben den Kollegen vorher.
Lass die Kollegen noch mal und wir schauen, wie es ausgeht. Den kann ich ja immer noch. Stimmt, das ist eigentlich auch ein schöner Ansatz, ja.
Ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Du hast nicht nur für mich einen Film rehabilitiert, ehrlich gesagt, der für in meinen Augen immer so nur so bestenfalls mittelmäßig gut war, sondern auch die ganze Karriere eines Regisseurs, nämlich Stephen Norrington, den ich schon so abgeschrieben hatte. Und ich glaube sogar Daniel und ich haben damals unser Death Machine-Gespräch beschlossen mit, von Stephen Norrington gucken wir nichts mehr. Und dafür bin ich dir dankbar. Du hast ein gutes Werk getan.
Ja, das freut mich zu hören. Ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer ja auch so. Das würde mich doch sehr freuen.
Genau. danke dir. Du unterstützt es auch bei Patreon und das sollten andere Menschen auch tun, denn nur so kann dieser Podcast unabhängig und kommerzfrei bleiben, denn hier gibt es keine Werbeunterbrechungen, sondern einfach nur gute Filmgespräche mit spannenden Gästen und dazu gehört eben auch Franz. Ich danke dir viel, vielfach und mals, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und komm wieder, unbedingt.
Unbedingt.
Bis dann. Bye-bye.
Tschüss.
Wesley Snipes. Steven Dorff.
Er baut die Waffen. Ich setze sie ein.
Blade.